Tolle Leute.
مردم
او
یخشین سالار.
پرسونه فانتاستیک.
Rassismus, Definition laut Google. Meist ideologische, charaktertragende zur Rechtfertigung von der Rassendiskriminierung, Kolonialismus, entwickelte Lehre, Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Ich bin schwarz. Wann mir diese Tatsache zum ersten Mal aufgefallen ist, kann ich heute leider nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es schon immer ein anderes Gefühl war.
Herzlich willkommen beim Podcast Tolle Leute des Zuwanderungs- und Integrationsbüros. Ich bin Veronika Kabis.
Heute bin ich stolz, schwarz zu sein und schäme mich nicht mehr für meine afrikanischen Wurzeln, mein Aussehen oder meine Kultur. Doch wie viele andere schwarze Menschen gab es eine Zeit in meinem Leben, als dies nicht so war und ich immer wieder damit konfrontiert wurde, dass ich einfach anders bin.
Die junge Frau, die den Text Definition Rassismus geschrieben hat und daraus liest, heißt Charlene Nsukami. Sie ist Bloggerin, macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der Agentur M&R Kreativ in Saarbrücken und sie engagiert sich gegen Rassismus. Den Berufsschulunterricht hat sie am Kaufmännischen Berufsbildungszentrum der Friedrich-List-Schule und dort hat sie mit Unterstützung durch Lehrkräfte und Schulleitung sich dafür eingesetzt, dass das KBBZ jetzt zum Netzwerk der Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage gehört. Die Patenschaft dafür hat übrigens Oberbürgermeister Uwe Konrad übernommen.
Meine ersten Erfahrungen mit Rassismus machte ich schon im Kindergarten. Oft habe ich geweint, so steht es in meinem Abschlussbericht. Weil es einen Jungen gab in meiner Gruppe, der es auf mich abgesehen hatte. Er hatte mich immer wieder geschubst, beleidigt und verbal angegriffen. An einem Tag, weiß ich noch, trug ich an Fasching ein Prinzessinnenkleid und er sagte zu mir, ich wäre hässlich und könnte nie eine Prinzessin sein.
Charlene hat bei der Verleihung des Titels Schule ohne Rassismus am 1. Oktober eine bemerkenswerte Rede gehalten. Im Nachgang dazu haben wir uns im Rathaus getroffen zu einem Gespräch.
Hallo Frau Nsukami, und Sie sind in diesem Projekt sehr aktiv.
Ja, ich habe das Projekt zusammen mit meiner Lehrerin Jana Heinz initiiert und wir sind auch beide sehr stolz, dass es geklappt hat mit der Auszeichnung.
Ja, das dürfen Sie, glaube ich, auch sein. Ich war ja sehr beeindruckt von Ihrer Veranstaltung. Das war ja super organisiert und auch in allen Räumen an der Schule war was los.
Es wurde auch in alle Klassenzimmer live gestreamt. Also 600 Schüler haben dann mitgeschaut.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie dieses Projekt Schule ohne Rassismus an Ihrer Schule initiiert haben?
Letztes Jahr, im 2020, im Juli, hatte ich selbst gerade die Zeit, in der ich in der Klausurphase war. Und ich war eine Zeit lang offline gewesen. Als ich wiederkam, war dann sehr viel Aufruhr auf Instagram, weil George Floyd gestorben ist. Und nachdem ich mich da auch eingelesen hatte, haben Freunde von mir und ich zusammen in Saarbrücken Proteste veranstaltet.
Ja.
Also zwei meiner Freundinnen haben jeweils am Samstag und am Sonntag eine Demonstration veranstaltet. Und ich fand das sehr bewegend. Daraufhin habe ich auf meinem Blog eine Rassismusreihe gestartet. Rassismus ist Gift.
Ja.
Es gibt zurzeit drei Teile und dort stehen dann eben meine Follower auf Instagram beziehungsweise auf meinem Blog ihre persönlichen Erlebnisse mit Rassismus.
Ja. Das heißt, für Sie war auch das Ereignis und dann eben die Bewegung Black Lives Matter war dann der Punkt, an dem Sie selber auch aktiv geworden sind.
Ich meine, Rassismus beschäftigt mich schon mein ganzes Leben als schwarze Frau. Aber so wirklich eingesetzt habe ich mich nie dafür. Und in dem Moment habe ich dann auch für mich selbst mit mir vereinbart, dass ich darüber offen sprechen möchte und habe dann auch meine eigenen Erlebnisse geteilt.
Ja, das ist ja ein interessanter Deal mit sich selbst. War das schwer, so aus der Deckung zu kommen und zu sagen, ich warte jetzt nicht nur darauf, was andere machen, sondern ich mache auch selbst was?
Also schwer für mich war es nicht gewesen, weil ich schon sehr lange aktiv bin online. Nur habe ich mich sehr oft auf andere Themen begrenzt. Also ich bin ja auch Foodbloggerin, deswegen teile ich viele Rezepte und teile eben auch persönliche Geschichten. Und ich dachte, in dem Moment wäre es dann schon wichtig, wieder in die gesellschaftskritischere Richtung zu gehen und eben auch zu appellieren, dass Rassismus nicht nur ein Problem für die schwarze Bevölkerung ist, ja, sondern für alle Leute.
In der Tat, ja. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt gemacht mit dem Blog und mit Ihren Aktivitäten?
Also es haben sich sehr viele Leute gemeldet, gerade auch nach der Veranstaltung. Ich plane auch zusammen mit Christina Behl von der Landeskoordination von Schulen und Rassismus eine Veranstaltung.
Ah ja.
Das ist das Landestreffen, das findet nur alle 2 Jahre statt. Mhm.
Das heißt, Sie sind jetzt quasi auch da ein bisschen in die Kreise reingekommen, wo es Engagement schon gibt. Ich weiß auch, es sind auch zunehmend junge Leute, die sich engagieren, also auch ihre Generation, ich denke so unter 20 oder gerade so
drüber. Es ist eher so drüber, weil ich gerade auch merke, dass Jüngere eben noch nicht so viel über Rassismus sprechen.
Ja.
Gerade auch mit 14 habe ich mich jetzt auch nicht getraut, den Lehrer die Stirn zu bieten und zu sagen, was sie gesagt haben, war jetzt gerade rassistisch oder unpassend.
Ja.
Und demnach hat jeder da seinen eigenen Zeitraum, wo er dann so gesehen wach wird und sich dann dafür einsetzt. Mhm. Die schlimmste Erfahrung jedoch hatte ich in der 7. Klasse im Musikunterricht, als wir die Workshops der Sklaven behandelten. Mein Lehrer erklärte, unter welchen Kriterien die Händler ihre Sklaven für die Plantagen aussuchten und fragte daraufhin lächelnd die Klasse, ob ich denn ein guter Sklave gewesen wäre. In diesem Moment war ich nur schockiert, doch wie viele Male zuvor hatte ich mich nicht getraut, etwas zu sagen, da mein Umfeld einfach nur da saß und lachte. Eine Art Witz, die ich anscheinend nicht verstanden hatte. Und über die Jahre wurde es zwar besser und die Menschen in meinem Umfeld wurden informierter, aber der Rassismus hörte nicht auf. Angefangen mit komischen Blicken auf der Straße bis hin zu verbalen Angriffen. Viele meiner Follower haben ähnliche und sogar schlimmere Erfahrungen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft machen müssen. Wird ja schon oft gefragt, wer ist denn dein Vorbild? Und meine große Schwester ist in der Hinsicht mein Vorbild. Meine Eltern kamen 1992 nach Deutschland. Mhm. Sie kommen aus der Demokratischen Republik Kongo. Und meine Schwester war damals 12 Jahre alt gewesen und musste sich dann eben durchkämpfen, würde ich sagen. Mhm. War ein neues Land. Und dann war eben noch mein Bruder dabei, der war 10. Und meine Eltern konnten kein Deutsch. Und sie hat dann zuerst einen Hauptschulabschluss gemacht, hat dann aber den Realschulabschluss nachgeholt. Danach hat sie auch noch Fachabitur gemacht und hat dann eine Ausbildung abgeschlossen zur Krankenpflegerin. Mhm. Die Sache ist, dass mich auch motiviert. Sie hat selbst erzählt, dass damals, als sie in der Hauptschule war, eben sehr viele Probleme gab, weil wir eben die einzige schwarze Familie in der Stadt waren zu dem Zeitpunkt. Und die Leute haben ja auch gesagt, sie würde es halt nicht so weit bringen. Aber sie hat es dann eben bewiesen. Und sie ist jetzt auch sehr glücklich im Leben.
Das heißt, es ist auch diese Erfahrung, dass einem weniger zugetraut wird.
Ja.
Und was hat diese Erfahrung für Sie oder auch für Ihre Schwester bedeutet? Ist es eher etwas, was Sie gebremst hat oder wo Sie gesagt haben, jetzt erst recht?
Also unsere Eltern haben uns eigentlich von Beginn an erzogen und auch gesagt, dass wir sehr ehrgeizig sein müssen, da wir in der Welt nichts geschenkt bekommen. Gerade weil man anders ist, erwarten die Leute von einem, dass man schlechtere Leistung erbringt. Und deswegen habe ich mich unterbewusst zum Beispiel auch immer angestrengt, die Beste zu sein. Und hatte dann auch den besten Realschulabschluss in meiner Klasse.
Wenn Sie jetzt sich engagieren gegen Rassismus oder auch in der Schule Projekte initiieren, was sind das denn für Projekte? Also wo sehen Sie die besten Erfolgschancen, dass man was verändert?
Es ist sehr wichtig, dass man offen über Rassismuserfahrungen spricht, beziehungsweise auch offen über Rassismus spricht im Allgemeinen, weil es oft noch als Tabuthema gesehen wird oder runtergespielt wird von der Gesellschaft. Es würde auch zum Beispiel gar nicht existieren, sagen einige. oder die Leute würden sich zu viel einbilden. Mhm. Und wenn man das Problem bewusst anspricht und auch angeht, dann erreicht es eben auch mehrere Personen. Weil ich glaube, wenn man nicht selbst davon betroffen ist, blendet man es gerne aus. Wenn man jetzt auch nicht im Rollstuhl sitzt, dann denkt man jetzt auch nicht jeden Tag daran, wie wäre es denn, wenn ich eingeschränkt wäre, wenn ich nicht laufen könnte.
Ja.
Und wenn man sich diese Tatsache mal überlegt für einen längeren Zeitraum, wie das Leute beschränkt oder auch dann angreift und die Leute dann auch etwas trauriger sind deswegen, dann kann das schon was bewirken daran, wie man Leute behandelt.
Ja. Was sind denn Aktivitäten, wo Sie denken, damit kann man wirklich was erreichen? Ist es mehr das öffentliche Bekenntnis, auch der weißen privilegierten Personen, also das Bekenntnis gegen Rassismus? Ist es mehr das Miteinander etwas tun? Was sind Ihre Erfahrungen? Oder wohin wollen Sie mit Ihrer Arbeit?
Ich möchte dadurch natürlich Leute bewegen und auch animieren. Also jetzt nicht nur weiße Leute über Rassismus nachzudenken, sondern auch schwarze Leute. Oder auch andere Leute, die das Thema betrifft. Denn es ist kein Kampf, den man alleine führen kann. Man braucht natürlich Leute, die dann nicht betroffen sind und einstehen. Und ich finde es vor allem auch wichtig, sich einzugestehen, dass Rassismus etwas ist, was erlernt wird.
Ja.
Denn man wird ja nicht rassistisch geboren. Und oft sind es nicht die Eltern, sondern eher die Umgebung, die Kinder beeinflusst. Aber man sollte dann gerade auch als Elternteil die Verantwortung tragen und mit den Kindern auch ein Gespräch führen. Weil ich weiß aus eigenen Erfahrungen, halt auch in der Familie, dass wir ab und an mit den Kindern zusammensitzen und dann auch darüber reden, was für Erfahrungen die Kinder machen. Gerade schon im Kindergarten fängt es an. Und man sollte Kinder dann auch dafür sensibilisieren. Also nicht nur schwarze Kinder, sondern auch weiße Kinder.
Ja.
Weil es bringt nicht viel, jetzt zu einem schwarzen Kind zu sagen, wie zum Beispiel meine Eltern es getan haben, du wirst an einen Ort kommen und die Leute sehen nicht aus wie du. Und vielleicht werden die sich anders verhalten dir gegenüber, sondern eben auch, dass weiße Eltern mit ihren Kindern Gespräche führen und sagen, in deiner Kindergartengruppe oder auch in deiner Klasse ist jemand, der ist anders, der hat eine andere Hautfarbe und den solltest du wie die anderen behandeln.
Mhm. So. Ja, ich denke, es ist eine Aufgabe für alle Seiten und auch eine große Aufgabe. Unabhängig von der Frage Ihres Engagements gegen Rassismus, was sind die Dinge, die Ihnen im Leben Freude machen? Sie haben gerade vom Foodblocken erzählt, das interessiert mich jetzt.
Also es war schon ziemlich lustig. Ich habe mich schon immer sehr fürs Schreiben interessiert. Ich hatte auch in der 8. Klasse mit einer Freundin eine Schülerzeitung gegründet und daraufhin war ich auch sehr lange online am Schreiben. Ich habe früher so Teenie-Romane veröffentlicht auf der Plattform Wattpad, die kennen vielleicht einige. Und anschließend habe ich dann aufgehört und habe dann halt auf Instagram auch Spaß dann ein paar Fotos gepostet und habe dann auch immer total gerne Pancakes gegessen. Und immer mehr Leute haben mich dann gefragt, ob ich ihnen ein Rezept schicke. Daraufhin kam es dann dazu, dass ich immer mehr gebacken habe, obwohl ich eigentlich vorher gar nicht backen konnte. Ich hatte sogar auf meinem alten Blog eine Geschichte darüber veröffentlicht, dass mir ein Kuchen angebrannt war für den Kuchenverkauf in der Schule und mir meine Mutter daraufhin ein Backverbot gab. Das war dann aber irgendwann mal aufgehoben, nachdem ich dann mal gelernt hatte, wie man einen anständigen Kuchen backt. Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, neue Rezepte auszuprobieren und damit Leute zu begeistern. Und ich esse auch total gern.
Das ist auch eine Tatsache. Das heißt, ich höre auch raus, Sie sind auch eine Geschichtenschreiberin.
Ja.
Ja. Und das ist was, wo Sie auch so dran sind und dranbleiben. Was fasziniert Sie am Schreiben?
Ich finde, beim Schreiben kann man sich frei fühlen. Es gibt da vielleicht Grenzen zwischen der Realität und der Fantasie, aber die kann man da perfekt überschreiten. Und ich habe mich da immer sehr gern ausgetobt. Gerade weil ich viele Geschwister habe, hatten meine Eltern dann halt auch nicht immer die Mittel, uns dann in Vereine zu stecken. Oder allgemein ist mir auch aufgefallen, dass sehr wenige afrikanische Kinder in Vereinen sind.
Ja.
Es ist oft eher so, dass die Jungs Fußball spielen. Und das war es dann auch schon. Mein Bruder hat auch sehr lange Fußball gespielt. Und als ich meiner Mutter dann sagte, ich will Leichtathletik machen, ich will reiten oder andere Projekte machen, dann war es halt oft zu teuer.
Ja.
Und ich war dann auch schon seit dem Kindergarten immer sehr kreativ. Ich habe gemalt, dann habe ich angefangen zu schreiben.
Mhm.
Und ich hatte auch in der 1. Klasse schreckliche Probleme mit dem Lesen. weshalb mein Vater dann mit mir in die Buchhandlung gegangen ist. Und da waren so viele schöne Bücher. Dann haben wir angefangen, eigentlich immer jede 3 Monate neue Bücher zu kaufen. Mhm. Die habe ich dann verschlungen. Mhm. Und als mein Vater dann irgendwann mal keine Zeit mehr hatte, mit mir Bücher zu kaufen, habe ich selbst angefangen zu schreiben. Da war ich gerade erst 9. Und das war so eine total feenhafte Fantasiegeschichte. Ist ja irgendwie klischeehaft.
Ja.
Aber es hat schon Spaß gemacht. Also es war dann alles per Hand geschrieben auf Papier. Und es waren, glaube ich, schon so um die 100 Seiten.
Und wie heißt Ihre aktuelle Protagonistin oder Protagonist?
Zurzeit schreibe ich leider nicht mehr, aber ich hätte schon vor, meinen ersten Roman, den ich dann mit 14 geschrieben habe, nochmal ins Rollen zu bringen. Also da ging es um einen Thriller. Also es ist sehr in der Richtung Mystery.
Ah ja.
Und da geht es um Jugendliche, die in einen Mord verwickelt sind.
Und hatten Sie denn da auch jemanden, der oder die Sie da auch ein bisschen unterstützt hat oder Ihnen Feedback gegeben hat zum Schreiben? Oder waren Sie da ganz auf sich gestellt?
Also anfangs war ich da schon sehr auf mich gestellt. Ich habe das dann auch nie irgendwie meinen Geschwistern gezeigt oder so. Ich war dann halt oft stundenlang im Zimmer am Schreiben. Meine Mutter hat auch irgendwann mal gefragt, als ich dann anfing, online zu veröffentlichen, was ich dann stundenlang machen würde am PC. Und später dann habe ich meiner Deutschlehrerin einige Texte gezeigt. Sie war auch sehr begeistert, weshalb sie dann auch die Schülerzeitung unterstützt hat.
Ah ja.
Ja. Und dann hatte ich schon jemand, der hinter mir stand.
Okay.
Und halt auch wollte, dass ich weiterhin veröffentliche.
Auf das, was man von Charlene Nzukami in Zukunft lesen oder hören wird, darf man also gespannt sein. Vielen Dank für dieses Gespräch. Mehr tolle Leute finden Sie auf saarbrücken.de/zip.